ein herzliches Grüß Gott und ja, ein Willkommen hier aus dem Studio in Balderschwang, sagt Ihnen Claudia Silberhorn zur Sendung Höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir bereiten uns jetzt gemeinsam mit den liturgischen Texten auf den dritten Sonntag der Osterzeit vor. Wir haben dazu eingeladen den Generalvikar Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Sein Anliegen ist es, uns den Auferstandenen näher zu bringen. Unser Anliegen sollte es sein, dass wir dem Auferstandenen Platz schaffen, unsere Herzenstür weit öffnen und ihm entgegenkommen. Also ein Zusammentreffen zwischen Gott und dem Menschen. Durch seine Bibeltexte, durch das Wort Gottes. Ja, dass uns dies auch gelingt, dürfen wir auch erstmal mit einem Gebet beginnen. Aber als erstes darf ich unseren Referenten begrüßen. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben jetzt für diese Vorbereitung auf den Sonntag. Und ich darf Sie jetzt bitten, jetzt gleich mit einem einleitenden Gebet zu beginnen, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er gegenwärtig ist jetzt in dieser Stunde.
Ja, wir wollen die Pfingstsequenz beten, eines der schönsten Gebete zum Heiligen Geist, dass er uns erleuchte, dass er uns beistehe. Es gibt auch eine schöne Predigt von Kardinal Meissner, der diese Pfingstsequenz auch auf die Mutter Gottes hin auslegt und deutet, eben das mit dem Waschen, Heilen, Tränken und so weiter, sagt eben auch, der Heilige Geist hat das Antlitz der Mutter Gottes. Sie macht das eigentlich ganz konkret, was da der Heilige Geist in uns wirken soll. Und sie hat ja auch zusammen mit den Aposteln um das Kommen des Heiligen Geistes gebetet. So wollen wir auf ihre Fürsprache nun bitten, dass der Heilige Geist auch in unser Herz kommt. Komm, o Geist der Heiligkeit, aus des Himmels Herrlichkeit, sende deines Lichtes Strahl. Vater aller Armen du, alle Herzen Licht und Ruh, komm mit deiner Gabenzahl. Tröste in Verlassenheit, Labsal voll der Lieblichkeit, komm, du süßer Seelenfreund. In Ermüdung schenke Ruh, in der Glut hauch Kühlung zu, tröste den, der trostlos weint. O du Licht der Seligkeit, mach dir unser Herz bereit, dring in unsere Seelen ein. Ohne dein lebendig Wehen, nichts im Menschen kann bestehen, nichts Unfehl und Makel sein. Wasche, was beflecket ist, heile, was verwundet ist, tränke, was da Dürre steht. Beuge, was verhärtet ist, wärme, was erkaltet ist, lenke, was da irre geht. Heiliger Geist, wir bitten dich, gib uns allen gnädiglich deiner Gaben Siebenzahl. Spende uns der Tugend Lohn, lass uns stehen an deinem Thron, uns erfreuen im Himmelssaal. Amen.
Amen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben Sie ein Schottbuch zur Hand, dann dürfen Sie aufschlagen den dritten Sonntag der Osterzeit, wir sind im Lesejahr A, oder Sie haben eine Bibel zur Hand, dann dürfen Sie jetzt für den ersten Lesungstext die Apostelgeschichte aufschlagen, zweites Kapitel, und wir lesen dann Vers 14 und dann wieder ab Vers 22 bis 33. Apostelgeschichte 2, Vers 14, dann 22 bis 33. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen. Achtet auf meine Worte. Israeliten, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch machtvolle Taten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eure Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn: Ich habe den Herrn beständig vor Augen, er steht mir zu Rechten, ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Zunge, und auch mein Leib wird in sicherer Hoffnung ruhen. Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung nicht schauen. Du zeigst mir die Wege zum Leben, du erfüllst mich mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben, und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm den Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus: Er gibt ihn nicht der Unterwelt preis, und sein Leib schaut die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er durch die rechte Hand Gottes erhöht worden war und vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen hatte, hat er ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört.
Ja, einige kleine Gedanken zu dieser ersten Lesung. Wir haben gehört, dass Petrus am Pfingsttag aufgetreten ist. Das heißt, es handelt sich also um die erste Predigt des ersten Papstes. Und die ist sicher auch für unsere Zeit noch bedeutungsvoll. Interessant ist, dass es auch heißt, dass er zusammen mit den 11 aufgetreten ist. Das heißt, die Gemeinschaft, die Einheit in der Kirche ist wichtig. Das werden wir dann auch beim Evangelium sehen. Schon kurze Vorwegnahme, es ist das Emmaus-Evangelium, die bei den Jüngern, die Gemeinschaft eben verlassen und die dann aber, nachdem, dass sie Jesus erkannt haben, sofort, ohne Verzug, wieder in die Gemeinschaft zurückkehren. Also diese Gemeinschaft mit der Kirche, die Gemeinschaft, die Einheit mit Gott zuallererst ist wichtig, die dann auch die Einheit, die Gemeinschaft untereinander bildet. Denn wenn wir alle in Christus sind, eins sind, in Gemeinschaft sind mit Christus, dann sind wir auch innigst eins untereinander. Dann beginnt Petrus zu predigen und die ersten Worte sind: Israeliten, hört diese Worte. Interessant, es hört diese Worte. Es ist genau gleich wie zu Beginn der Gebote. Dort sagt Gott auch dieses Schema: Israel, höre Israel. Das ist immer das, was von uns vor allem gefordert ist, dass wir ein offenes Ohr und ein offenes Herz haben und auch bewusst sind. Petrus spricht also eigentlich in der Vollmacht Gottes. Petrus ist sich bewusst, das kommt dann auch ein bisschen später in der Apostelgeschichte, schlägt das zu Buche oder zu Texte. Dort heißt es auch: der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Also die Kirche, die junge Kirche ist sich sehr wohl bewusst, welche Sendung sie hat, nämlich die Sendung Christi fortzuführen und dass sie mit der Vollmacht Christi in Namen Christi, in der Person Christi wirklich handelt. Und dann beginnt er eben seine Predigt. Jesus steht im Mittelpunkt der Verkündigung. Er spricht von Jesus, spricht nicht über sich, über seine Pläne, über seine Ansichten, sondern er spricht über Jesus. Dann werden die wichtigsten Heilsereignisse in den Versen 22 bis 24 zusammengefasst, nämlich das Leben Christi, Tod, Kreuz, Leiden und Auferstehung Christi. Und dann kommt er auch auf die Vorbilder im Alten Testament zu sprechen, auf David in den Versen 25 bis 31. Das heißt eben, er möchte diesen Juden, die ihm auch zuhören, aufzeigen, das Alte Testament, das, was Gott verheißen hat, geht jetzt im Neuen Testament mit Christus wirklich in Erfüllung. Oder wie der Katechismus sehr schön sagt bei 129, dort heißt es, die Christen lesen also das Alte Testament im Licht Christi, der gestorben und auferstanden ist. Im Übrigen will das Neue Testament auch im Licht des Alten Testamentes gelesen sein. Die christliche Urkatechese hat beständig auf dieses zurückgegriffen. Einem alten Sinnspruch zufolge ist das Neue Testament im Alten verhüllt, das Alte im Neuen enthüllt. Das ist ein Ausspruch auch des heiligen Augustinus. Das heißt, deshalb haben wir ja außer in der Osterzeit immer auch die erste Lesung, die aus dem Alten Testament genommen ist, die thematisch abgestimmt ist auf das Evangelium am Sonntag. Eben das Alte ist im Neuen enthüllt und das Neue im Alten verhüllt. Nun, dann kommt der Petrus wieder auf Jesus zu sprechen. Eben, er hat das Alte erfüllt und sagt, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Und es ist interessant, es kommen immer wieder dieselben Elemente vor, so drei Elemente in der Predigt, die Jesus seinen Jüngern anvertraut hat. Zum Beispiel bei Lukas 24, 46 sagt er, so steht es in der Schrift, der Messias wird leiden, von den Toten auferstehen. Allen Völkern wird man verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Also eben sind diese drei Punkte der Verkündigung, der Tod und die Auferstehung Christi, dann die Umkehr zur Vergebung der Sünden und dass die Apostel Zeugen sind. Und wir können sagen, das ist eben auch das, was heute verlangt wird. Denken wir an die erste Predigt von Papst Franziskus. Er hat auch gesagt, wir müssen Zeugen sein, wir müssen uns zu Christus bekennen, wir müssen uns zum Tod, zum Kreuz Christi und zur Auferstehung Christi bekennen, sonst sind wir nicht die Braut Christi. Und so merken wir auch eben, das, was der erste Papst damals verkündet hat, das wird eben wirklich auch weitergeführt durch die Zeit.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir befinden uns in der Sendung Höre Israel und wir dürfen Sie gemeinsam mit Pfarrer Fuchs aus Chur in der Schweiz vorbereiten mit den liturgischen Texten auf den kommenden Sonntag. Das ist der dritte Sonntag in der Osterzeit. Bisher haben wir betrachtet die erste Lesung aus der Apostelgeschichte. Jetzt werden wir die zweite Lesung erst einmal lesen und dann wiederum wird Pfarrer Fuchs uns eine Auslegung dazu geben. Sie dürfen aufschlagen, 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 17 bis 21. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Brüder, wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht. Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi des Lammes ohne Fehl und Makel. Er war schon vor der Erschaffung der Welt dazu ausersehen, und euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt.
Zu dieser Lesung möchte ich vor allem auf das kostbare Blut Christi eingehen, ein paar Gedanken dazu sagen. Wenn jemand etwas mit ganzer Hingabe tut, sagen wir im Normalfall, das hat er mit Herzblut getan. Das heißt, er hat alles gegeben, was er konnte. Es hat ihn das Liebste, was er hatte, gekostet. Und wir sollen daran denken, Jesus hat uns mit seinem Herzblut erlöst. Pater Pio hat oftmals auch gesagt, wenn große Sünder zu ihm beichten kommen, du hast mich das Beste meines Blutes, eben mein Herzblut, gekostet. Das heißt, Jesus hat sein Blut für uns vergossen, um uns von unseren Sünden zu erlösen, um uns reinzuwaschen von unseren Sünden durch seine Liebe, die ihn eben den letzten Blutstropfen vergießen hat lassen. Wenn wir so auf das Blut Christi schauen, wenn wir eben, wie die Lesung sagt, daran denken, dass wir nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi losgekauft wurden, dann merken wir, wie ernst ist Gott mit uns meint. Das heißt, wie viel, wie unendlich viel wert wir ihm sind und wie sehr er uns liebt, dass er bereit ist, sein Blut für uns zu vergießen. Auf der anderen Seite merken wir dann auch, ja, wenn es nötig war, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat, zur Vergebung unserer Sünden sein Blut vergießen musste, merken wir, wie fürchterlich eigentlich die Sünde ist, welche enormen Folgen sie hatte und hat. Eben um uns von unseren Sünden zu erlösen, ist es notwendig, war es notwendig, dass Jesus sein Blut für uns vergießt. Wie können wir heute ganz konkret dieses Blut Christi wirksam machen in unserem Leben? Vor allem durch zwei Sakramente, nämlich durch die heilige Beichte und durch die heilige Kommunion. In der heiligen Beichte bekommen wir geistigerweise das Blut Christi, oder das Blut Christi fließt über unsere Seele, wäscht sie rein von den Sünden und macht unser Herz wieder rein, wieder stark, wieder schön. In der heiligen Messe wird Brot und Wein verwandelt in Leib und Blut Christi, und das Blut Christi wird vergossen, wie wir es jedes Mal hören in der heiligen Messe, zur Vergebung der Sünden. Das heißt, eben wenn wir wirklich das Blut Christi auch zur Vollendung bringen möchten, das Ziel erreichen lassen möchten, wofür es vergossen wurde, dann sollen wir diese beiden Geschenke, diese beiden unendlichen Geschenke, die Christus uns macht, auch gerne annehmen und sie immer wieder neu reinwaschen zu lassen in der heiligen Beichte und immer wieder neu den Leib und das Blut Christi in der heiligen Kommunion empfangen, damit wir so wirklich eben uns bewusst werden, durch welchen Preis wir losgekauft wurden und ein Leben in Gottes Furcht, in Gottes Liebe führen, wie es auch in der Lesung heißt. So wollen wir das wiederum ein wenig setzen lassen.
Höre Israel, die Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Wir haben bereits die ersten zwei Lesungstexte uns schon etwas näher angeschaut. Das war aus der Apostelgeschichte und aus dem ersten Petrusbrief. Jetzt kommen wir zum Evangelium des kommenden Sonntags. Das ist genommen aus dem Lukasevangelium, Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern auf dem Weg, in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohenpriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das. Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.
Dieses Evangelium ist sicher eines der schönsten Evangelien, eines der sympathischsten Evangelien. Leider irgendwie übersehen wir oftmals ein bisschen auch die Tragik dieses Evangeliums, beziehungsweise der Zustand dieser beiden Emmaus-Jünger, die da nicht einfach einen Sonntagsspaziergang gemacht haben und dann gesellt sich Jesus so zu ihnen hinzu und wandert ein bisschen mit. Wir werden jetzt gleich sehen, wie ernst oder wie schlimm es eigentlich um diese beiden sogenannten Emmaus-Jünger bestellt war. Nun zum Dorf Emmaus, sagt Papst Benedikt in einer Ansprache: Die Ortschaft Emmaus ist nicht mit Sicherheit identifiziert worden. Es gibt verschiedene Hypothesen und das hat gewiss einen Reiz, denn es lässt uns denken, dass Emmaus in Wirklichkeit für jeden Ort steht. Die Straße, die dorthin führt, ist der Weg eines jeden Christen, ja, eines jeden Menschen. Auf unseren Wegen wird der auferstandene Jesus zum Weggefährten, um in unseren Herzen die Wärme des Glaubens und der Hoffnung zu empfachen und das Brot des ewigen Lebens zu brechen. Also dieses Evangelium ist eben nicht einfach nur vor rund 2000 Jahren geschehen, sondern es hat eben auch heute noch uns etwas zu sagen. Es will zu einem jeden von uns sprechen. Eben Emmaus ist, kann in Wirklichkeit für jeden Ort stehen. Ein sehr schöner Gedanke, auch gerade eben, weil man die Ortschaft Emmaus nicht eindeutig zuweisen kann. Dann heißt es ja, sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und so sagt der heilige Johannes Paul II. In einer Generalaudienz vom 15. November 2000, die beiden Jünger kehrten dem Ort, an dem Jesus gekreuzigt worden war, den Rücken zu, da dieses Ereignis für sie eine bittere Enttäuschung bedeutete. Aus demselben Grund entfernten sie sich von den anderen Jüngern und überließen sich sozusagen dem Individualismus. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte, ohne dessen Sinn zu verstehen. Sie erkannten nicht, dass Jesus gestorben war, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. Sie sahen nur den schrecklich negativen Aspekt des Kreuzes, das ihre Hoffnungen zunichte machte. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Also ein erster Hinweis auf den geistigen Zustand dieser beiden Jünger. Sie entfernen sich. Sie entfernen sich von der Gemeinschaft. Sie werden Individualisten. Und Individualisten laufen immer Gefahr, dass sie dann auch zu Egoisten werden. Und dann eben sehen sie nur das Negative am Kreuz, aber nicht das Heilbringende. Leiden, nicht die Erlösung. Sie kehren, wie Johannes Paul II. Sagt, diesem Ereignis enttäuscht den Rücken zu. Und dann, sehr interessant oder sehr sympathisch, kommt ja Jesus hinzu und geht mit ihnen. Aber sie sind mit Blindheit geschlagen. In der deutschen Übersetzung heißt es zwar wie mit Blindheit geschlagen, aber im Original ist es eben, sie sind wirklich mit Blindheit geschlagen. Sie erkennen Jesus nicht, sie sehen ihn zwar, aber sie erkennen ihn nicht. Und so sagt eben der heilige Johannes Paul II., der auferstandene Jesus tritt an ihre Seite und geht mit ihnen, doch sie waren mit Blindheit geschlagen, sodass sie nicht erkannten, denn in spiritueller Hinsicht befanden sie sich in tiefster Finsternis. Also eben, weil sie so in tiefster Finsternis waren, wie wir nachher sehen werden, sie hatten den Glauben an Jesus verloren, sie hatten die Hoffnung verloren, eben wir hatten gehofft, sie haben auch die Liebe verloren, so wie sie Jesus behandeln, ist ziemlich rau, werden wir noch sehen. Und sie entfernen sich von der Gemeinschaft, sie entfernen sich von der Kirche. Und so sagt auch Augustinus in einer Predigt über dieses Evangelium, wenn er nicht gesehen worden wäre, wie hätten sie ihn fragen hören und auf seine Fragen antworten können? Er ging auf dem Weg mit ihnen wie ein Begleiter und war doch ihr Führer. Sie sahen ihn also, aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren mit Blindheit geschlagen, wie wir hören, so dass sie ihn nicht erkannten. Sie waren nicht so mit Blindheit geschlagen, dass sie ihn nicht sahen, sondern so, dass sie ihn nicht erkannten. Was bedeutet uns diese Lesung? Etwas Großes, wenn wir sie verstehen. Jesus erscheint. Er wird mit den Augen gesehen, aber nicht erkannt. Der Meister geht auf dem Weg mit ihnen und ist doch selbst der Weg. Sie aber gehen noch nicht auf diesem Weg, sondern er trifft sie, die vom Weg abgeirrt sind. Denn als er vor seinem Leiden mit ihnen zusammen war, hat er ihnen alles gesagt, dass er leiden, sterben und am dritten Tag auferstehen werde. Alles hat er vorausgesagt. Doch sein Tod ließ sie alles vergessen. Als sie ihn am Kreuz hangen sahen, waren sie so verwirrt, dass sie vergaßen, was er sie gelehrt hatte, so dass sie die Auferstehung nicht erwarteten und sich nicht auf sein Versprechen verließen. Und leider wissen wir aus eigener Erfahrung, geht das uns vielleicht ja auch ab und zu so. Vor lauter Kreuz sehen wir den Gekreuzigten, sehen wir seine Liebe nicht mehr und verlieren eben wirklich unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere Liebe zu Jesus. Nun, eben Jesus geht mit ihnen, er gesellt sich zu ihnen und dann, wie ich gesagt habe, eben so wie sie Jesus behandeln, ist ziemlich grob, denn der Kleopas antwortet ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Also so auf in der heutigen Sprache würde man vielleicht eher sagen, du bist eben der Einzige, du bist auf wirklich ganz hinter dem Mond, du verstehst überhaupt nichts, du ja, bist völlig eben völlig fremd und völlig lebst in deiner eigenen Welt. Aber Jesus lässt sich nicht abschütteln und fragt sehr gütig und sehr demütig und sympathisch, was denn? Und dann beginnen sie zu erklären, eben sie nennen dann auch Jesus nur einen Propheten, nicht den Sohn Gottes, und sagen vor allem, wir hatten gehofft, also hoffen sie jetzt nicht mehr. Und Augustinus legt das sehr schön auch aus. Und er sagt, sie sagten, wir hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. O ihr Jünger, ihr hattet gehofft, also ihr hofft nicht mehr. Seht, Christus lebt, aber die Hoffnung ist in euch erstorben. Doch Christus lebt. Der lebende Christus traf die toten Herzen der Jünger, deren Augen er erschien und doch nicht erschien, für die er sichtbar war und doch verborgen. Eben, und wenn Johannes Paul II. Sagt, sie waren in tiefster Finsternis, und dass der Augustinus sagt, dass er die toten Herzen der Jünger traf und nachher eben auch, dass sie als Tote mit dem Lebenden gingen, dann sagt das eben genug über ihre geistige Verfassung aus. Und auch Benedikt sagt in der erwähnten Ansprache von 2008 Folgendes über diese Hoffnung oder über diese Hoffnungslosigkeit der Jünger. Im Gespräch der Jünger mit dem unbekannten Wegbegleiter beeindruckt das Wort, das der Evangelist Lukas einem von ihnen in den Mund legt. Wir aber hatten gehofft. Dieses Wort in der Vergangenheitsform sagt alles. Wir haben geglaubt, wir sind nachgefolgt, wir haben gehofft, aber nun ist alles vorbei. Auch Jesus von Nazareth, der sich in Werken und Worten als mächtiger Prophet erwiesen hatte, ist gescheitert und wir sind enttäuscht worden. Diese dramatische Situation der Emmaus-Jünger spiegelt die Situation vieler Christen der heutigen Zeit wider. Die Hoffnung des Glaubens scheint gescheitert zu sein. Der Glaube selbst gerät in eine Krise aufgrund der negativen Erfahrungen, in denen wir uns auch vom Herrn verlassen fühlen. Aber dieser Weg nach Emmaus, auf dem wir unterwegs sind, kann so zum Weg einer Läuterung und Reifung unseres Glaubens an Gott werden. Auch heute können wir ein Gespräch mit Jesus beginnen, indem wir auf sein Wort hören. Auch heute bricht er für uns das Brot und schenkt uns sich selbst als unser Brot. Und so schenkt uns die Begegnung mit dem auferstandenen Christus, die auch heute möglich ist, einen tieferen und authentischeren Glauben, der sozusagen im Feuer des Osterereignisses gehärtet wird. Einen starken Glauben, der sich nicht von menschlichen Ideen nährt, sondern vom Wort Gottes und von seiner wirklichen Gegenwart in der Eucharistie. Also sehr schön, wie Papst Benedikt eigentlich auch so etwas Ähnliches macht wie Jesus mit den beiden Emmaus-Jüngern. Er nimmt ja auch in Bezug auf unsere Situation, auf die Situation vieler Christen, die oftmals eben ganz in einer ähnlichen sind wie jene damals. Aber er möchte auch die Hoffnung wieder entzünden, den Glauben wieder entfachen und zeigt auch ganz konkret, wo wir Jesus finden können, eben im Wort Gottes und in der Eucharistie. In diesem Emmaus-Evangelium ist ja auch gleichsam die grundlegende Struktur der Heiligen Messe da, Wortgottesdienst und Eucharistiefeier. Jesus erklärt ihnen die Schrift, er erklärt das Wort Gottes und er bricht dann das Brot mit ihnen, ein altes Wort, eine alte Bezeichnung, um die Eucharistie um die Heilige Messe zu bezeichnen. Und genau dort eben, dort wo die Emmaus-Jünger Jesus auch gefunden haben, erkannt haben in der Heiligen Messe, dort können auch wir Jesus erkennen und Jesus finden. Dann geht das Evangelium ja noch weiter, eben diese beiden Jünger, die da sagen, wir hatten gehofft, also eben die ihrer Hoffnungslosigkeit, ihrem Unglauben und ihrem Verlust der Hoffnung Ausdruck geben, sagen dann auch, nennen eben einige Frauen sind gekommen und sagen, sie hätten den Auferstandenen gesehen. Das heißt, eben sie glauben nicht, obwohl Jesus gesagt hat, am dritten Tag, das nennen sie dann auch eben, dazu ist schon der dritte Tag, eben das, was Jesus gesagt hat, stimmt in dem Fall nicht. Also sie verbannen eigentlich die Auferstehung ins Reich der Märchen. Und so kommentiert der heilige Augustinus auch diesen Abschnitt und sagt, jene hatten keinen Glauben, als Jesus mit ihnen sprach. Und weil sie nicht glaubten, dass er auferstanden war, hofften sie auch nicht, selbst auferstehen zu können. Sie hatten den Glauben verloren und hatten die Hoffnung aufgegeben. Als Tote gingen sie mit dem Lebenden. Als Tote gingen sie mit dem Leben selbst. Das Leben ging mit ihnen. Doch in ihrem Herzen war das Leben noch nicht neu geworden. Sich eben Jesus macht dann ihr Leben wieder neu, entzündet neu wieder Glaube, Hoffnung, Liebe. Nun, dann eben erklärt er ihnen, nachdem er ihnen lange zugehört hat, macht er ihnen eigentlich einen ziemlich starken Vorwurf, der in der deutschen Übersetzung aber leider ziemlich abgeschwächt ist. Er sagt, begreift ihr denn nicht, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben? Eigentlich sagt er, ihr seid dumm und langsam im Glauben. Das sind sehr harte, sehr starke Worte. Er schüttelt sie eigentlich durch. Eben, er schüttelt all diesen Schmutz ab, damit dass dieser kleine glimmende Docht, der da doch noch ist, an Glaube, Hoffnung und Liebe wieder neu entflammt wird. Und dann legt er ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, dass es ja eben, dass es so sein musste, eben musste nicht der Messias das erleiden. Das heißt, eigentlich hättet ihr das ja ganz klar erkennen können, denn es steht in der Heiligen Schrift und ich habe es euch ja auch viele Male gesagt. Und dann hält er ihnen eben auch wahrscheinlich eine ziemlich lange Predigt, bis sie dann endlich in Emmaus ankommen. Nun, dann erreichen sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren, und dann tut Jesus so, als wolle er weitergehen. Auch sehr sympathisch, er tut so dergleichen. Das heißt, er möchte nun eben wirklich ihre Liebe herauslocken. Und sie bestehen diese Prüfung tatsächlich. Sie drängen ihn und sagen, bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend. Und so sagt der heilige Augustinus dazu, willst du das Leben haben, so tu auch du, was sie taten, um den Herrn zu erkennen. Sie nahmen ihn gastlich auf. Der Herr erschien wie jemand, der in die Ferne wandert, doch sie hielten ihn fest, und als sie an den Ort kamen, zu dem sie hin wollten, drängten sie ihn und sagten, bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Wenn du den Heiland erkennen willst, dann halte den Gast fest. Und ein bisschen später sagte dann auch, eben nachdem sie ihn erkannt haben, woran sie ihn erkannt hatten, woran wollte der Herr erkannt werden? Am Brotbrechen. Nur daran wollte er erkannt werden, unseretwegen, die wir ihn nicht im Fleische sehen, doch sein Fleisch, eben die Eucharistie, essen dürfen. Wer du also auch immer seist, du Glaubender, wenn du nicht umsonst Christ heißt, nicht vergeblich zur Kirche gehst und in Ehrfurcht und Hoffnung das Wort hörst, das Brechen des Brotes soll dich aufrichten. Die Abwesenheit des Herrn ist keine Abwesenheit. Habe nur Glauben, dann ist er bei dir, auch wenn du ihn nicht siehst. Und eben in der Heiligen Messe sehen wir Jesus ja nicht so leiblich mit unseren leiblichen Augen, aber wir erkennen ihn im Glauben. Und dann entzündet sich wirklich das Herz. Jesus entzieht sich dann wieder ihren Blicken und sie gehen sofort wieder zurück. Eben jetzt, wo Glaube, Hoffnung, Liebe wieder in ihren Herzen entzündet sind, so, da spüren sie das Bedürfnis, sofort wieder in die Gemeinschaft zu der Kirche zurückzukehren, und ohne Verzug eilen sie wieder dann nach Jerusalem zurück. Und so schließt dann auch Benedikt, und mit dem möchte ich auch meine Erklärungen schließen. So schließt Papst Benedikt seine Betrachtung am 6. April 2008, indem er sagt, dieser wunderbare Text aus dem Evangelium enthält bereits die Struktur der Heiligen Messe. Im ersten Teil das Hören des Wortes durch die Heilige Schrift. Im zweiten Teil die eucharistische Liturgie und die Gemeinschaft mit dem im Sakrament seines Leibes und seines Blutes gegenwärtigen Christus. Indem sich die Kirche an diesem zweifachen Tisch nährt, wird sie unablässig erbaut und Tag für Tag im Glauben, in der Hoffnung und der Liebe erneuert. Durch die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria bitten wir, dass jeder Christ und jede Gemeinschaft die Erfahrung der Emmausjünger wieder erlebe und so die Gnade der verwandelnden Begegnung mit dem auferstandenen Herrn neu entdecke.
Herr Pfarrer Fuchs, ganz herzlichen Dank für diese wunderbaren Auslegungen dieser biblischen Texte vom kommenden Sonntag. Die Sendung Höre Israel. Wir bereiten sie mit den liturgischen Texten auf den kommenden Sonntag vor. Wir haben jetzt die Ausführungen von unserem Referenten Pfarrer Fuchs aus Chur in der Schweiz gehört. Sehr interessante Ausführungen. Herr Pfarrer Fuchs, ich hätte da noch eine Frage. Hallo?
Ja, das ist gut.
Wunderbar. Mir ist so gekommen, wo Sie vorhin ausgeholt haben mit diesem, dass die Emmausjünger Jesus festhalten dürfen. Es gibt ja eine andere Stelle in einem anderen Evangelium, wo Maria Magdalena Jesus begegnet, sie ihn anfangs nicht erkennt, weil er sich als Gärtner ausgibt. Und wenn, als sie ihn erkannt hat, Jesus ihr sagt, halte mich nicht fest, dieses Nulli me tangere, das auch ganz bekannt ist, auch in Zeichnungen. Warum darf der eine Jesus festhalten und der andere nicht?
Ja, wenn ich das wüsste, habe ich mich auch schon selber gefragt. Gut, wahrscheinlich so, Maria zeichnet sich auch an anderen Stellen aus als jene, die gerne zu Füßen Jesu ist, ihm gerne zuhört und eben so der kontemplative, der betrachtende Aspekt. Aber wahrscheinlich ist einfach deshalb, weil er sich eben, das braucht es auch immer unbedingt, dass man zu Füßen Jesu ist, auf sein Wort hört. Eben Jesus sagt ja, da ihr auch, oder der Martha, Maria hat das Bessere gewählt oder das eine notwendige gewählt, also das braucht es unbedingt, aber jetzt in diesem Moment hat er ihr einen Auftrag. Er schickt sie ja zu den Aposteln. Er schickt sie zu den Aposteln, damit sie die Auferstehung verkünde. Das heißt, vielleicht ist das eben auch so ein bisschen dieses Bedürfnis, das die Jünger verspürten, sofort zurückzugehen, nimmt Johannes Paul II. Auch auf und sagt, wer eine wahre Erfahrung des Auferstandenen gemacht hat und sich durch seinen Leib und sein Blut nährt, kann die erlebte Freude nicht für sich behalten. Eben das Ite Missa ist, am Ende der heiligen Messe eben geht, es ist Sendung oder jetzt seid ihr gesandt, jetzt geht in die Welt hinaus, verkündet das Evangelium. Jetzt eben, jetzt ist nicht die Zeit, ein bisschen beschaulich da zu sein, das kommt dann später im Himmel. Wie auch Johannes Paul II. Gesagt hat, eben, jetzt ist nicht Zeit zum Ausruhen, das kann ich dann später im Himmel machen, sondern jetzt muss ich arbeiten, jetzt muss ich verkünden, jetzt muss ich den Menschen Jesus bringen. Mindestens so wäre eine Interpretation möglich, eben, dass sie Jesus nicht festhalten darf, weil er ihr einen Auftrag hat, weil sie jetzt verkünden soll, weil jetzt noch nicht die Zeit der Ruhe, des Ausruhens ist, sondern die Zeit der Anstrengung, des Kampfes, des Krampfes, auch der Verkündigung.
Ja, herzlichen Dank für Ihre Antwort. Darf ich Sie jetzt noch bitten, Sie hatten noch einen Abschlussgedanken, den Sie noch uns auch darlegen wollten.
Ja, ich habe ihn schon ein bisschen angetönt oder einfach, wenn sich mit diesem Evangelium auch ein bisschen noch weiter auseinandersetzen möchte, dem würde ich empfehlen, dieses Schreiben von Johannes Paul II. Mane nobiscum domine zu lesen. Eben Mane nobiscum domine heißt eben genau, Herr, bleibe bei uns, dieses Wort, das da kommt und in diesem Schreiben über die Eucharistie, also über das Jahr der Eucharistie, das er damals eingesetzt hatte, im Jahr 2004, 2005, wenn ich mich nicht irre, da nimmt er eben auch Bezug auf dieses Evangelium und deutet es auf die Eucharistie hinaus. Ein sehr schönes Schreiben, möchte nur eben zwei, drei Gedanken oder Sätze daraus sagen. Er nimmt Bezug auf diese Finsternis, in der sich die Emmaus-Jünger befanden, sagt dann auch, Jesus ist das Licht der Welt und die Eucharistie ist das Geheimnis des Lichtes, aber in der Eucharistie ist die Herrlichkeit Christi verhüllt. Aber er sagt auch, seine Worte bringen die Herzen der Jünger zum Brennen. Sie entziehen sie dem Dunkel der Traurigkeit und der Verzweiflung und wecken in ihnen den Wunsch, bei ihm zu bleiben. Bleibe bei uns, Herr. Und ein wenig später sagt er dann, wenn einmal der Verstand erleuchtet, eben dieses Licht aufgestrahlt ist und das Herz erwärmt ist, dann sprechen die Zeichen. Eben dann begreifen wir, erkennen wir die Eucharistie, auch dass sie ein Opfer ist und eben dann erhalten wir auch die Kraft zur Evangelisierung. In Gemeinschaft mit Christus im Ostergedächtnis zu treten, heißt zugleich, die Verpflichtung zu spüren, Boten und Verkünder des Ereignisses zu werden, das durch diesen Ritus, durch die Eucharistie vergegenwärtigt wird. Und so werden eben auch wir ausgesandt, in die Welt der Auferstehung zu verkünden.
Herzliches Vergelt's Gott, Herr Pfarrer Fuchs, für diesen Reichtum an Gedanken, den Sie uns jetzt mit auf unseren Emmausweg gegeben haben. Vielleicht auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Gedanke, der mich berührt hat, war auch heute noch, können wir ein Gespräch mit Jesus beginnen, indem wir auf sein Wort hören, uns also immer wieder auch neu auf den Weg zu machen, einfach auch dieses Wort in uns aufzunehmen und ja, ganz einfach zu beten, zu beginnen. Ich darf Ihnen einen schönen gesegneten Sonntag wünschen, indem Sie auch nochmal diese Texte bei der Heiligen Messe dann aufnehmen, hören werden. Wenn Sie diese Sendung mit den Gedanken von Pfarrer Fuchs noch einmal hören wollen, dann dürfen Sie gerne unseren CD-Dienst anrufen, einen CD-Mitschnitt bestellen unter der Nummer 08328 921 120, oder Sie gehen auf unsere Homepage unter www.horeb.org. Dort können Sie sich dann bei unserem Podcast-Angebot ein Download herunterladen. Jetzt zum Schluss dieser Sendung darf ich Sie, lieber Pfarrer Fuchs, noch um Ihren priesterlichen Segen für uns alle bitten.
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, ihres Bräutigam, des heiligen Papstes Johannes Paul II., aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.